Bevor ich mit der Predigt anfange, hatte ich im Geist gerade im Lobpreis so verschiedene Eindrücke und das möchte ich jetzt gerne weiterverfolgen. Noch kurz vorweg, ich hatte zu Hause das Gefühl, dass es hier heute Morgen viel um Heilung geht, körperliche Heilung und Ermutigung. Und das setzt sich jetzt so fort, dass ich deutlich spüre, dass hier Menschen, die traurig sind, die noch so funktionieren können, um gesellschaftlich nicht aufzufallen, dass auch der äußere Rahmen gut läuft, aber innerlich ist gibt soziale Probleme, auch Eheprobleme, es gibt auch in anderen Beziehungen Probleme, es gibt leichte Formen von Krebs. Ich glaube, es sind 2, 3 Leute hier, die irgendeine sehr leichte Form von Krebs haben. Ich sehe speziell einen Mann, der hat seit einigen Wochen eine diesbezügliche Diagnose, eine leichte Form von Krebs, und hat gleichzeitig große finanzielle Probleme. Und er ist Christ und er kennt viel gute Dinge von Jesus, aber er weiß in dieser Situation nicht ein noch aus. Und hat auch gehofft, hier irgendwie zumindest Erfrischung heute Morgen zu finden, etwas Gutes von Gott. Und ich glaube, hier sind auch eine Reihe von anderen Leuten, die in einem gewissen Sinne Existenzsorgen haben, dass irgendwie entweder rein finanziell es schwierig aussieht oder auch eine größere Zahl, wo beruflich das einfach schwierig geworden ist, wo es ganz viele Widerstände gibt, wo Sachen nicht laufen, wo du nicht gesehen wirst, wo du nicht geehrt wirst, wo deine Leistung nicht gewürdigt wird, auch nicht in Form von reellem Geld. Und hier ist einfach viel Trauer heute Morgen. Und ich habe so deutlich gespürt, dass Gott hier heute Morgen dich befreien will, ein Gottesdienst der Erlösung, wo wirklich Erlösung sichtbar werden soll. Nicht nur die große Erlösung, dass wir irgendwann im Himmel sind und dann sind wir sowieso total glücklich und können Millionen Jahre jubeln, sondern ich glaube, heute liegt der Schwerpunkt ganz besonders darauf, dass Gott dir, wenn du betroffen bist, in deinen ganz konkreten, reellen Dingen dieses Lebens helfen möchte. Viele kennen mich nicht. Ich predige seit vielen Jahren hier, seit ungefähr 10 Jahren. Habe selber früher Krebs gehabt, habe in allen Lebensbereichen riesige Probleme gehabt und habe erlebt, wie Gott mich mächtig emporgehoben hat und wie er die Verheißung in seinem Wort hält und das Unmögliche, das absolut physikalisch, biologisch oder nach aller Wahrscheinlichkeit Unmögliche, wie er das möglich macht. Und ich möchte da heute Morgen Leute ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du... Und da sind einige, die merken, da ist einfach ein großes Defizit, da ist etwas, was so nicht weitergehen kann. Da sind auch, glaube ich, 2 oder 3 oder 4, die haben den Eindruck, sie stehen kurz vor einer Wand und wenn jetzt nicht irgendwas passiert, dann rennen sie dagegen und dann ist vorbei. Da ist Perspektivlosigkeit im Spiel. Und der Herr ermutigt mich gerade heute, auch wenn ich dadurch vielleicht ein bisschen irritieren werde, der Herr ermutigt mich gerade, maximal Erlösungsbotschaft zu predigen, maximal das Vertrauen in Gott zu stärken und dadurch auch freizusetzen, dass Gott dir hier und jetzt und heute hilft und die Lasten weggetragen sind und du durchatmen kannst. Und danach sind Probleme, die jetzt berghoch sind, sind sie nicht mehr da. Da, wo jetzt der schwarze Berg ist, soll eine grüne, fruchtbare Aue sein, wo du leben kannst und erlöst bist und wo es dir gut geht. Ich mache zwischendurch manchmal so Pausen, wo ich einfach auf den Heiligen Geist höre. Lasst euch bitte dadurch nicht irritieren. Ja, ich fange jetzt mit der Predigt so an, wie sie ursprünglich geplant war. Ein Aspekt scheint mir gerade noch wichtig zu sein. Ich habe so in meinem inneren Auge, dass es eine Reihe von Leuten hier gibt, die Bibel so kennen, die auch konfirmiert sind, die auch... große intellektuelle Fähigkeiten haben und über Gott nachgedacht haben und denen viele Dinge vertraut sind, die aber das noch nicht erlebt haben, dass dieser Gott dich wirklich liebt und zwar real, spürbar, sodass zum Beispiel dein Körper mit Liebe gefüllt wird und auch spürbar in dem Sinne, dass er dir wirklich Lasten abnimmt und auch spürbar in dem Sinne, dass sich wirklich sichtbare Dinge verändern. Es heißt ja nicht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er vom Himmel rief, ich liebe dich, sondern er hat sie so gelebt, dass er gab. Und ihr wisst, ich denke, wir wissen, was das bedeutet. Man kann sagen, ich liebe dich, das ist auch schön, aber wirkliche Liebe gibt Reelles und macht nicht nur Worte. Und ich habe den Eindruck, dass Gott heute das einigen vor Augen führen will, dass er dich wirklich und nachhaltig liebt. und dass du nicht auf deine eigene Kraft und Kompetenz alleine angewiesen bist, sondern dass er, der das Mächtigste ist, was es im Universum gibt, dir konkret in deinem reellen Leben helfen möchte, Lasten abnehmen möchte und dich erleichtern möchte und dir ganz viel Gutes geben will und richtig Gutes. Es heißt ja, dass Gott nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gibt. Gott ist nicht nur ein König, Gott ist eben Gott. Das übersteigt alles Königtum auf Erden. Nur um es kurz ein bisschen aufzulockern, wir haben gestern diese royale Hochzeit im Fernsehen gesehen. Meine Frau liebt solche Sachen, ich fand das auch schön. Und ich will das nur zur Auflockerung jetzt irgendwie gerade einflechten, weil der Anmarsch sonst sehr, sehr dramatisch und ernsthaft gerade verläuft. Wenn du dir überlegst, du bist da in dem Königshaus, wenn du ein Christ bist, du bist nicht nur der Sohn eines Königs, du bist der Sohn des allmächtigen Gottes. Und Gott sagt viele schöne Sachen in der Bibel, unter anderem, mein ist das Silber und mein ist das Gold. Gott sagt auch, dass wir mit Abraham zusammen Erben der Welt sind. Wir Christen haben den Fehler gemacht, dass wir das viel zu lange, viel zu sehr als Theorie genommen haben oder irgendwie nur als Worte. Ich glaube, unser deutsches Christentum hat den Fehler gemacht, viel zu viel auf einer reinen Wortebene stehen zu bleiben, ohne dass irgendwas Wirkliches von Gott erwartet wird. Und die Bibel sagt ganz klar, dass wir als Christen Erben, Abrahams Segen gehört uns. Abraham war in allem gesegnet, über die Maßen gesegnet, der bedeutendste Mann des Orients und seiner Zeit wohlgemerkt. Aber Gott möchte dir, glaube ich, da einen neuen Status geben. Hier sind auch Leute, auf denen wurde rumgetrampelt, denen ist Selbstwertgefühl genommen worden. Ich sehe auch zwei oder drei, die wurden sehr entmutigt in der Kindheit oder sehr tyrannisch auf Disziplin gedrillt und eigentlich war das Selbstvertrauen und die Eigenliebe und die Achtung dahin. Und dann wurde der Weg beschritten, mit Höchstleistungen sich aufzuraffen, es allen zu zeigen, besser zu sein als jeder andere, und das ist auch gelungen. Und dagegen spricht auch nichts. Wir Christen sollten gut sein, wir sollten exzellent sein. Aber es ist ein Preis bezahlt worden, wo du eigentlich in einem Hamsterrad steckst und der ganze Druck dich nach vorne treibt und du genau weißt, wenn ich einmal hier locker lasse, was habe ich dann eigentlich noch, dann bricht alles zusammen. Und Gott möchte dir sagen, du bist ein Sohn Gottes. Und du kannst, indem du Gott vertraust und ganz ruhig auf seine Gnade vertraust, wir sollen ja in die Ruhe eingehen, in die Ruhe Gottes. Du kannst, indem du in diese Ruhe eingehst und Gott vertraust, wird Gott dir noch größere mentale Fähigkeiten schenken. Gott wird dir Aufträge und Möglichkeiten, Geschäftsideen geben, die größer sind, weil sie einfach sitzen. Man kann arbeiten und experimentieren und versuchen, das Richtige zu finden. Aber wenn der Heilige Geist einem die richtig guten Chancen mit einem Blick offenbart und man sieht es sofort, das ist es, dann kann man tausendmal effizienter arbeiten. Ich glaube, hier sind einige, denen das so geht. Ich bin gerade ein bisschen in Verlegenheit, weil ich merke, ich sitze hier und es sprudelt die ganze Zeit. Ich habe einen Eindruck nach dem anderen. Ich spüre auch hier ganz viele Leute geistlich total intensiv. Bin da selber gerade fast ein bisschen gestresst durch. Ich wollte hier eigentlich heute ganz, ganz locker stehen. Ja, so kommt es manchmal. Ne? Aus der Nummer komme ich jetzt auch nicht mehr raus. Ich fange mal einfach mit einer seriösen Predigt an. Hebräer 11, Vers 6. Hebräer 11, können wir das beamen, Sheriff?
Ja.
Okay, Hebräer 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner für die ist, die ihn ernsthaft und intensiv suchen. Ja. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner für die ist, die ihn ernsthaft suchen. Wir sehen hier, ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Und jetzt ist mir eine Sache extrem wichtig, dass wir uns einmal genau anschauen, was die Bibel unter Glauben eigentlich genau versteht. Das griechische Wort für Glauben heißt Pistis. Das war im griechischen Alltag ein absolutes Standardwort, was für Vertrauen benutzt wurde. Wenn man, ja, Vertrauen ist eigentlich die total passende Übersetzung. Wenn wir ein konservatives Wörterbuch nehmen, wie das von Kasülke, von der Deutschen Bibelgesellschaft, steht in der Prioritätenreihenfolge bei Pistis Glaube, Nummer 1, Vertrauen, Überzeugung, Beglaubigung, Nachweis, Treue, Versprechen, Gelübde. Und hier haben wir als europäische Christenheit einen Fehler gemacht. Wir haben über lange Zeit Glauben nur in dem Sinne gewertet wie die christliche Doktrin, halt der Glaube, ja, die Lehre, dass ich daran halt glaube. Und diesen Aspekt des Belohnens, der wurde weitgehend ausgeblendet. Und Das griechische Wort, allein dieses eine Wort für Glauben, drückt aber schon was ganz anderes aus. Das drückt eigentlich aus, wenn ich ein Gläubiger bin und dieses einsetze, dann vertraue ich Gott in meinem alltäglichen, realen Leben auf Schritt und Tritt. Das ist eigentlich gelebter Glaube. Nicht nur eigentlich, das ist biblischer gelebter Glaube. Oder wenn man, nur mal kurz, klar zu machen, dass das Wort total abgesichert ist, nehmen wir Barclay M. Newman, auch Standardwörterbuch Englisch, da wird Glaube mit Assurance, Proof, Promise übersetzt. Gerade dieses sich auf Verheißungen beziehen, Promise, steckt total in Glaube drin. Das ist nicht was, was sich irgendwelche wilden Amerikaner ausgedacht haben. Da geht es manchmal zu wild zu, das gebe ich auch zu. Aber diese Grundsache, dass Glaube damit zusammenhängt, du nimmst dir ein Versprechen und setzt dich damit vollkommener, unerschrockener, hundertprozentiger Gewissheit drauf. Das ist das griechische Wort, das hunderte, tausende von Malen im Neuen Testament auftaucht. Das ist das Normalste der Welt. Ich will jetzt nichts Freches sagen. Manchmal sticht mich so ein bisschen der Hafer. Aber ich selber lese sehr gern das griechische Neue Testament, einfach weil das einfach am stärksten ist, am kräftigsten und diese Sachen ganz sauber rausarbeitet. Wir haben ja auch viel Tradition, die diese Dinge bis hinein in die Bibelübersetzung einfach abgeschwächt hat. Und ich möchte uns heute ermutigen, für deine konkreten Lebensanliegen dir eine Bibelverheißung zu suchen, und es gibt direkt oder indirekt zu jedem Bereich eine, und dich da mit hundertprozentiger Gewissheit draufzusetzen. Und Gott hat die Kraft, wenn du ihm vertraust, dass deine Berge verschwinden und weg sind. Wie gesagt, ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte Krebs, ich hatte auch zwei andere unheilbare Krankheiten, von denen ich heute geheilt bin. Ich bin voll belastbar, meine Blutwerte sind tipptopp, nachdem ich vorher ein Jahr schon vollkommen arbeitsunfähig war und nichts mehr ging, finanziell am Ende, sozial am Ende. Ich hab in diesen Notzeiten angefangen, für jeden meiner Lebensbereiche mir die Verheißung aus der Bibel zu suchen, die Bibel rauf und runter zu studieren, und habe erlebt, wie aus jedem dieser großen Defizitbereiche ein voller Plusbereich geworden ist. Und das sage ich nicht, weil ich mich hier, es geht hier wirklich, Ich möchte nicht hier irgendwelche Anerkennung, darum geht es mir wirklich nicht. Ich möchte Leute ermutigen, weil das hören wir zu selten, dass die Bibel vertrauenswürdig ist, was das angeht. Wir machen uns dann nur Hoffnung und merken, Hoffnung alleine trägt nicht, Hoffnung bringt den Sieg nicht. Ich möchte einigen von euch hier heute die feste Gewissheit geben, dass es für dein konkretes Problem eine saubere, göttliche Lösung gibt. Nicht nur so gerade eben, sondern 100%. Du sollst erlöst sein. Erlösung fängt nicht erst im Himmel an. Erlösung hat begonnen, als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Und Jesus hat die Krankheit getragen, die Sünde getragen. Er ist in äußerste Armut gekommen, ihm, dem der Himmel gehört, der glücklich vereint war mit dem gesamten Wesen Gottes. Er hat das alles aufgegeben und für dich weggetragen. Die Christen müssen nicht mehr tragen, was Jesus bereits für sie weggetragen hat. Es ist besiegt, es ist erledigt. Du musst es nicht noch einmal tragen. Jesus hat schon getragen. Angenommen, hier ist irgendein schwerer Gegenstand und zwei starke Männer tragen den raus, und dann komme ich nochmal hinterher und trage den wieder rein und trage den nochmal raus und dachte, oh, ich wollte dir mal mithelfen. Das ist eher eine Beleidigung denen gegenüber, die das Werk getan haben. Und das, was Jesus weggetragen hat, du ehrst ihn nicht, wenn du diese Defizite nachlebst. Du ehrst ihn nicht. Im Gegenteil, du sagst ihm, ach Jesus, irgendwie ist mir das alles nicht so wichtig, was du getan hast. Jesus hat einen unvorstellbaren Preis bezahlt, das Kreuz, und danach 3 Tage in der Unterwelt in der Hand des Teufels, wo man davon ausgehen kann, dass hier die schlimmsten Qualen erlitten worden sind, die je irgendetwas Lebendiges erlitten hat. Er hat alles über sich ergehen lassen. Und es ist bezahlt. Halleluja. Es ist wirklich und nachhaltig bezahlt. Es ist nachhaltig bezahlt. Vertraue diesem mächtigen Gott. Er hat es gegeben. Und es ist teuer bezahlt. Es ist ziemlich teuer bezahlt. Aber jetzt, es war für dich. Es war für dich. Und manch einer hat das auch nie erlebt, dass zu Hause irgendwie Einsatz für ihn gebracht wurde, dass Menschen, Eltern Opfer gebracht haben, Schmerzen auf sich genommen haben, einfach nur, damit es dir gut geht. Aber Gott ist, wie die Bibel sagt, einwandfrei, Gott ist die Liebe. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie ernsthaft sich auseinandersetzen muss. Gott ist die Liebe, und Gott liebte die Welt so sehr, dass er gab, dass er seinen einzigen Sohn gab, das Wertvollste, was das Universum besitzt. Und es heißt auch an einer Stelle, ich glaube im Römer 4, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles andere schenken? Das Teuerste hat er dir schon gegeben. Dann glaub doch nicht, dass er irgendein Kleinkram zurückhält oder ein paar Tausender oder irgendwie. Das Teuerste hat er gegeben. Laut biblischem Befund ist es sowieso klar, dass ein einziges Menschenleben mehr wert ist als alle Besitztümer der Welt. Und überlege mal der Sohn Gottes, was der dann wert ist. Und er hat ihn für dich gegeben, um deine Verirrungen, die Dinge, die du anderen angetan hast, die Dinge, wo du andere betrogen hast, wo du gelogen hast, wo du... Ich meine das jetzt nicht irgendwie vorwurfsvoll, ne? Ich gehe davon aus, wir sind alle realistisch genug zu wissen, wozu Erwachsene so alles in der Lage sind. Kinder auch, ich bin Lehrer. Jesus hat, Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, der auch seine eigenen Gesetze nicht einfach so auflösen kann. Er kann nicht einfach so sagen, Schwamm drüber, es gilt jetzt nicht mehr. Aber Gott hat deine Gerechtigkeit bis zum Äußersten erfüllt, indem sein Sohn bezahlt hat. Du kannst an alles denken, wo dir Dinge entglitten sind, wo du auch in Verzweiflung und unter Druck und um irgendwie den Weg noch zu schaffen, für einige gilt das auch mit dem Weg nach oben, wo du irgendwie weitergegangen bist und das bist da, hast, das hat Opfer gekostet. Andere Menschen haben gelitten darunter. Und auch das ist bezahlt. Es ist bezahlt. Vollständig. Und die Bibel sagt, dass wir nicht nur Gerechtigkeit haben, es gibt mehrere Bibelstellen, könnt ihr auch mal Predigt zu machen, sondern dass wir die Gerechtigkeit würden in ihm. Es ist bezahlt. Es ist so, ich verweile dabei jetzt so lange, weil ich möchte, dass wir das wirklich ins Herz bekommen. Jeder von uns hat Dinge getan, die vorne und hinten nicht in Ordnung waren. Ich gehe davon auch aus, dass jeder Dinge getan hat, mit denen der anderen schwer geschadet hat, vielleicht Existenzen vernichtet hat. Aber wir hätten alle auch keine Chance gehabt. Wenn du die Gesetze von Saat und Ernte und die Gesetze der Gerechtigkeit in der Bibel beachtest, dann wäre das eine, du hättest dich da nicht wieder rausarbeiten können. Das wäre vorbei gewesen. Aber Gott hat unendliche Liebe und ich möchte jetzt diese eine Botschaft als erstes in das Zentrum stellen. Es ist bezahlt. Es ist vollständig bezahlt. Der Teufel will dich in Verdammnisgefühlen halten. Das ist sein Ziel. Er will dich unter Druck halten. Er will, dass du da rumkrebst und denkst so, oh, wenn hier alles irgendwie auffliegt, wenn irgendwie alles und dass du permanent gekrümmt bist und schwach unter dieser Verdammnis, unter dieser Daueranklage. Und Gott sagt, es ist bezahlt. Und du bist sogar die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Also, es klingt jetzt spontan ein bisschen abenteuerlich, aber ich könnte das mal in der Predigt genau beweisen. Gott, die Gerechtigkeit, die Jesus hat, ist auf dich gelegt worden. Deine Ungerechtigkeit ist auf Jesus gelegt worden. Jesu Gerechtigkeit, makelloser, reiner Sohn Gottes, heilig, wunderbar und schön und rein. Diese Gerechtigkeit ist von Gott auf dich gelegt worden. Du hast sie jetzt. In dem Maße, wie du es verstehst, wie du es begreifst, wie du dich damit beschäftigst, kannst du dich darauf berufen und darauf stellen. Wenn der Feind dich anklagt und der hat nur das Ziel, dich zu Fall zu bringen, der will nicht durch Anklagen irgendwie dich edel machen oder so, das denkt man manchmal so. Der hat einfach das Ziel, dich mit Anklagen zu bombardieren, um dich fertig zu machen. Und dann kannst du dich ganz biblisch legal auf die Gerechtigkeit Gottes berufen. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Und du kannst im Grunde, du kannst die gleichen Gebete beten wie Jesus und mit der gleichen Vollmacht wie Jesus. Es gibt keinen Zweifel daran, Jesus sagt, ihr werdet meine Werke tun und ihr werdet größere tun. Und es heißt im Johannesevangelium, dass Gott dich so sehr liebt, wie er Jesus geliebt hat. Gott liebt dich genauso, wie er seinen Sohn Jesus geliebt hat. Und du bist in der Jurisdikation Gottes, in der Rechtsprechung Gottes, bist du genauso gerecht wie Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und jetzt würde ich euch wünschen, dass wir alle das so richtig tief in die Herzen bekommen und dass ein neuer Hunger in uns aufflammt und dass wir Dinge, wo wir festgefahren sind, vielleicht seit 10 Jahren, uns trauen, über Bord zu werfen. Es gibt Bücher und Medien und Dinge, intensive Bibelstudien, wo du dir das so richtig in die Seele hineinstudieren kannst und bis dein Herz voll davon ist. Und dein Leben wird anders sein. Dein Leben wird vollkommen anders sein. Und ich wünsche euch das, dass ihr die Erlösung, die Jesus bewirkt hat, die bezahlt ist, es ist erledigt. Wir müssen nur noch langsam lernen, in unser mitteleuropäisches, halbhumanistisches Denken das hineinzubekommen. Das ist anders, als die Menschen normalerweise denken. Das normale Denken ist, einer hat Strafe, aha, mal ganz klein auf die Knie und abbußen und abbezahlen. Und wenn du das 20 Jahre durchhältst zu kriechen, dann lasse ich dich vielleicht wieder auf Stufe A. Aber Gott hat dich schon ganz auf ganz andere Stufen gebracht und es ist bezahlt. Es ist bezahlt. Du bist erlöst. Es heißt im Hebräerbrief, dass wir mit Kühnheit zum Thron der Gnade kommen können. Mit Kühnheit zum Thron der Gnade. Das humanistische Verständnis ist zu einem Gnadenthron, wenn dann in äußerst demütiger, scheuer Haltung. Zu Gottes Gnadenthron kannst du mit Kühnheit kommen, mit Freimut. Das griechische Wort ist Paresia, das ist so richtig Power, Freimut. Du bist der Sohn Gottes, dein Vater ist mächtig, aber er ist die Liebe. Wenn was schiefgelaufen ist, komme mit Kühnheit und Unerschrockenheit zu deinem Vater. Und du wirst das hören, was die einzige Möglichkeit ist. Jesus hat bezahlt, dir ist vergeben. Sei erlöst. Du sollst erlöst sein und freigesetzt. Nur falls es da Zweifel gibt, dieses Wort, was hier in ist noch da, ein Belohner steht da, ja. Da wird ja schnell einfach so in deutscher Tradition gesagt, ja, geistlich, Gott belohnt dich geistlich. Ich will das nicht lächerlich machen, ne? Geistliches ist schön. Auch der Heilige Geist ist wunderbar. Ich genieße den Heiligen Geist total. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland zu sehr dabei sind, einfach immer überall ein geistlich einzusetzen, auch wenn das in der Bibel, kann ich dir nachweisen, an vielen Stellen nicht steht, wo es eingesetzt wird. Man darf zur Bibel nichts hinzufügen. Ich finde geistlich gut in dem Sinne, dass sich geistliche Realitäten klären oder dass der Heilige Geist mich erfüllt oder dass der Heilige Geist Leute heilt oder dass ich geistliche Erkenntnis gewinne. Aber wir haben in Deutschland einen viel zu großen Anteil, und da mache ich jetzt einmal eine krosse Aussage, wo geistlich einfach nur heißt theoretisch, wo das einfach nur heißt, hier geht es nur um Worte und um sonst gar nichts. Hier geht es einfach nur um Worte. Und das ist nicht biblisch abgedeckt. Das ist nicht biblisch abgedeckt. Dieses Wort, was hier für Belohner steht, mal kurz gucken, ich habe hier meinen. Da steht im Griechischen Mr. Podotes, da steckt das Wort Mistos drin, was das griechische Wort, ich gehe nach der Wörterbuch von Barclay M. Newman, der Reihenfolge nach, ist ja immer priorisiert, Hauptbedeutung zuerst. Hauptbedeutung von Mistos ist Lohn, dann kommt Bezahlung, dann kommt Belohnung, Ausgleich, Gewinn. Und es ist, diese Worte stammen alle aus dem finanziell-materiellen Bereich. Theos, klassisches, großes Griechisch-Wörterbuch, sagt zu dem Mr. Podotes, also das ist der, der diesen Lohn auszahlt, da sagt dieses renommierte, der klassischste aller Griechisch-Wörterbucher, one who pays wages, der, der das Gehalt ausbezahlt, das ist der Mr. Podotes. Und das ist der, der dir auch in allen anderen Dingen das geben will, was du brauchst und der nicht nur Worte macht und irgendwie damit du theoretisch da Trost in der Ecke hast. Nein, das ist der, der wirkt, der dir real helfen will, dass du aus dem Tal rauskommst und dass Dinge gut werden, dass sie sich auch gut anfühlen. Wir müssen uns auch nicht ständig alle schönreden und irgendwie uns Worte hier suchen, die uns helfen, irgendwie alles noch schön zu reden. Hier sind Worte drin, die Kraft haben, Worte Gottes, die wirklich das Unmögliche möglich machen. Und da möchte ich dich ermutigen, lass dich von niemandem abspeisen, der dich irgendwie mit der Bibel vertrösten will. Hier ist mehr drin, hier ist Gott drin und hier ist der Bund Gottes drin. Das Neue Testament, das Wort heißt ja Bund, Covenant. Da hat Gott einen Bund mit dir geschlossen, versiegelt mit dem Blut Gottes, wo, ich weiß nicht, wer dieses Bündniswesen kennt, das gibt es ja überall auf der Welt, hier in dieser Kultur nicht so, aber darin ist dieses Buch entstanden. Dieses Bündniswesen heißt eigentlich, dass Gott sagt, wenn du mir vertraust, ich habe mit dir als Christ einen Bund geschlossen, wenn ich diesen Bund nicht halte, bin ich verpflichtet, ich, Gott, mich selber aufzulösen. Dann bin ich verpflichtet, draufzugehen, wenn ich meinen Bund an dir nicht halte. Du bist mit dem Blut Jesu Christi versiegelt und wir müssen uns nur hier in Europa Mut machen, dass wir daran glauben. Es ist eigentlich so einfach, es ist eigentlich so naheliegend, aber es liegen Berge und Generationen von Theorie und Abstraktionen dazwischen und mehr Philosophie in manchen Theologiebüchern als sonst irgendwas Biblisches. Und ich meine das nicht böse, aber ich will es einfach deutlich sagen, um uns damit auch den Schwung zu geben, dass wir da drin sind. Gott hat einen mit dem Blut Jesu versiegelten Bund mit dir geschlossen, wo er dir Hilfe in allen Lebensbereichen zusagt. Dieses Bündniswesen, das im Israelischen üblich war, das heute noch in vielen Teilen der Welt üblich ist, man schließen Menschen, es schließen Familien einen Bund und sagen, ich werde dir helfen, ich werde immer da sein. Ab jetzt sind wir im Blutbund miteinander. Und wenn ich dich im Stich lasse, dann habe ich kein Recht mehr zu leben. Diese Bünde sind ewig und aus dem kommt man auch nicht raus. Gott kann den gar nicht auflösen. Wenn du Christ bist und dich nicht von Gott ab, Gott kann den nicht auflösen. In diesen Bündnissen ist es so, die Bündnispartner schwören, oft fließt dabei auch Blut zwischen den Bündnispartnern und dann verpflichten sich beide, wir, unsere Familien, halten zusammen. In Afrika und so gibt es das heute noch viel. Und da ist es wirklich so, wenn einer so einen Bund verrät, der wird auf Generationen gejagt und alles, bis sie den haben und dann wird er umgebracht. Und dieses Bündnissystem ist total biblisch, das entspricht nicht unserem norddeutschen Denken, aber das liegt der ganzen Bibel zugrunde. Das Neue Testament, the New Covenant, dieser Covenant ist der Bund, den der allmächtige Gott mit dir geschlossen hat, indem er dir sagt, ich schütze dich total, ich versorge dich total, ich halte die Defizite von dir fern, ich mache soziale Katastrophen wieder gut, wenn du es schaffst, mir zu vertrauen, egal wie es stürmt, egal was der Feind, der Teufel für Nachrichten schafft, auf dich zu platzieren, der kann nur Macht über dich gewinnen, wenn du Angst hast. Und wenn du keine Angst hast und dich nicht fürchtest und sagst, du kannst eigentlich auch in größten kritischen Situationen zu sagen, ich kenne meinen Bund. Ich kenne meinen Bund. I'm safe. Und je mehr, es ist auch eins der biblischen Gesetze, dass Gott dich in dem Maße segnen kann, wie du ihm vertraust. Gibt es auch schon im Alten Testament Stellen. Es gibt auch in den Psalmen Stellen, wo es heißt, Gott segne uns, wie wir dir vertrauen. In dem Maße, wie wir dir vertrauen. Und eigentlich wäre das nicht so schwer, wenn wir hier nicht in unserem normalen Denken uns Lichtjahre mit der ganzen Kultur davon entfernt hätten. Wenn ich hier einen 100-Euro-Schein hätte und sagen würde, den schenke ich dir, der gehört dir. Sagen wir, ja. So ist es ja auch bei Gott, der schenkt dir Dinge. Und wenn du das einfach nimmst und ihm vertraust, dann hast du sie. Aber bei Gott glauben wir es dann doch immer nicht. Und erst recht, wenn es drauf ankommt, dann glauben wir irgendwann gar nichts mehr. Und das ist eigentlich, du bist der Beschenkte, du bist der Gesicherte. Und ich möchte dir heute Feuer und Mut machen. Heute ist ja der Tag des Feuers des Heiligen Geistes. Ich möchte dir Mut machen, dass du da neu anfängst, dein Leben ganz neu zu erden und zu gründen in diesem Bund, wenn du ein Christ bist, den der allmächtige Gott mit dir geschlossen hat. Und das ist eine sichere Sache. Gott ist ein Belohner, Gott ist ein Segnender und Gott gibt nicht nur Worte, sondern er gibt wirklich Fühlbares, Messbares, Sichtbares und zwar für seine Kinder Erfreuliches, Schönes, Bereicherndes, Gutes, Wohltuendes. Dieser Vater ist die Liebe. Der ist die wirkliche Liebe. Ich will das nicht polemisch sagen, aber ich habe das in der letzten Predigt auch schon gesagt. Wir wissen, Gott ist die absolute Liebe. Wenn es einen Vater gibt, der alle Kriterien, alle Standards erfüllt, dann ist es Gott. Und wir können uns keinen irdischen Vater vorstellen, der seine Kinder erzieht, indem er sie windelweich prügelt. Und trotzdem ist in die christlichen Kreise die irrige Vorstellung eingedrungen, Gott würde einen mit Krebs zum Beispiel erziehen. So einem Vater würde das Jugendamt sofort das Sorgerecht wegnehmen, der würde sogar ins Gefängnis kommen. Das wäre ja irgendwie eine Form von massiver Gewalt auf den Körper. Das ist überhaupt kein christlicher Gedanke, das gibt es nicht in der Bibel. Das hat sich leider in die Tradition so eingeschlichen und verhindert, dass Leute glauben können an Sieg. Weil wenn ich glaube, dass Gott mir das geschickt hat, ja, was soll ich denn da machen? Dann ist es wohl Gottes Wille. Aber Gottes Wille ist niemals Krankheit. Gottes Wille ist das Gute für dich. Stell dir einen Vater vor, der seinem Kind so schwer züchtigt, dass es zum Tode führen kann. Das ist die oberste Form der Barbarei. So ein Vater wäre ein Unmensch. Ein Pastor, den ich sehr schätze, Kenneth E. Hagin, der in der Jugend fast umgekommen wäre wegen schwerer Krankheit, hat auch dann wirklich den Mut gehabt, zu Gott zu sagen, so wie die mir das hier alle sagen, wenn du so ein Vater bist, der ich kaum ins Leben kommen konnte, der ich nie einen guten Tag hatte, der ich immer schwer krank war, dass du mir so irgendwie was lehren willst, hier, bevor ich jemals hatte leben können und die Prognose war, dass er in einem Jahr sterben wird, wenn du das wirklich bist, Gott, dann will ich mit dir nichts zu tun haben und dann will ich auch die Ewigkeit mit dir nicht verbringen. Mit so einem will ich nämlich die Ewigkeit nicht verbringen und das ist richtig. Das sind gute logische Gedanken. Aber er hat dann angefangen, auf seinem Bett der Krankheit die Bibel zu studieren und diese Glaubensprinzipien zu entdecken. Und er hatte eine unheilbare Blutkrankheit, eine unheilbare Herzkrankheit und eine unheilbare Lähmung. Die Ärzte haben gesagt, nicht mal 1 zu 1 Million. In einem Jahr bist du tot. Erledigt. Und er ist nicht tot. Er ist 89 geworden, hat mit 80 noch eine Lebensversicherung abgeschlossen. Dabei haben sie festgestellt, alle inneren Organe tipptopp, kerngesund. Der Mann ist vollkommen geheilt geworden durch die Kraft Gottes. Und du hast ein gutes Recht, wenn dir Leute sowas erzählen, zu sagen, wenn Gott dich mit Krebs oder sonst was erziehen will, kannst du ganz normal und natürlich sagen, dass du mit so einem nichts zu tun haben willst. Ich würde auch mit einem Menschen nichts zu tun haben wollen, der mich verprügeln will, damit ich irgendwie lerne, was er mir beibringen will. Mit so einem will ich nichts zu tun haben. Aber das hat mit dem Gott der Bibel übrigens auch gar nichts zu tun. Deshalb reden wir hier über Dinge, die mit der Bibel nichts zu tun haben. Oder nehmen wir das andere Beispiel, ein liebender Vater, der seinen Kindern aber alles Gute wegnimmt und der nichts gibt. Ein Vater, der immer nur sagt, nö, das Älteste, Kaputteste, nö, du kriegst nicht. Vielleicht hat der Vater selber einen dicken Kontostand, aber die Kinder, die kriegen immer gar nichts. Nö, also das tut der Erziehung gut, du kriegst immer gar nichts. Und wenn das Allererbärmlichste. Und so. Ist das ein liebender Vater? Aber am gewissen Punkt würde auch da das Jugendamt sagen, die Kinder sind unterversorgt. Der Staat muss Fürsorge leisten, weil der Vater anscheinend seinen Aufgaben nicht gerecht wird. Und auch das glauben manche Christen. Ich meine das jetzt nicht böse, ich meine das nicht angriffig. Ich zeige nur Dinge auf, die sich in die Traditionen gemischt haben. Das ist kein bisschen biblisch, kein bisschen biblisch. Es gibt viele Stellen, auch im Neuen Testament, die werden zwar in den Predigten meist nicht genannt oder abgeschwächt, aber wo ganz klar ausgesagt ist, Gott ist der, der überreich versorgen will. Allen, die das mit sich machen lassen, allen, die ihm vertrauen. Er ist der Vater, der nicht nur Theorie gibt, sondern der Vater, der dir Gutes gibt. Ich glaube, die meisten von uns würden mit einem guten Vater verbinden, dass er auch in der Lage ist, einmal was richtig Schönes zu geben. Und auch, das halte ich für normale Liebe, dass man Liebe auch, nicht nur, aber auch mal mit guten Dingen, mit richtig schönen Dingen ausdrückt. Hebräer 11, Vers 1. Ich will mal kurz gucken, was die Elberfelder schreiben. Es ist aber der Glaube die Garantie für die erhofften Dinge, die Sicherheit des Nichtsichtbaren. Vorweg kurz, dieses Wort überführt sein von der Elberfelder ist absolut grenzwertig, das kann man so gerade noch machen, aber es klingt hier so eine religiöse Note sofort in unsere Ohren rein, aha, überführt sein, da ist irgendwas nicht in Ordnung und ich werde zur Buße geleitet, was in diesem Vers komplett zu 0% enthalten ist. Fangen wir an mit dem Wort, Glaube hatten wir schon, der Wirklichkeit steht hier. Das griechische Wort Hypostasis heißt Wesen, Wirklichkeit, das ist richtig. Gehen wir genauer rein, Thayers Wörterbuch, dieses Wort für Wirklichkeit heißt that which is firm, that which has actual existence, a substance, a real being. Der Glaube ist die Substanz dessen, worauf wir hoffen. Der Glaube gibt dem Substanz, was wir hoffen. Der Glaube bringt das, worauf wir hoffen, in die sichtbare Realität. Also auch hier geht es nicht um theoretische Größen. Hier steht a real being oder auch Newman wieder, realization. Es geht hier um dass sich eigentlich das Wort Realization finde ich mit am besten. Dieses Wort heißt, der Glaube realisiert das, worauf wir hoffen. Er bringt es von einem nicht sichtbaren Zustand in einen sichtbaren Zustand. Und ich weiß, dass viele Leute, fast alle schon mal geärgert wurden in ihrem Leben mit dem Satz, du musst ja einfach nur mehr glauben. Mir ist klar, dass der nichts nützt. Ist mir völlig klar. Aber der Glaube ist ein Grundprinzip der Bibel, das tausende von Malen auftaucht, auch im Neuen Testament. Und wenn wir Deutschen sind ja eigentlich sehr gründlich. Normalerweise gucken wir uns Themen genau an und auch die deutsche Theologie ist systematisch und gründlich. Aber irgendwie an diesem Punkt ist es oft so, ja, da muss ich ja nur glauben und dann ist das irgendwie so lapidar erledigt. Ich möchte dich ermutigen, auch hier mit deutscher Gründlichkeit ranzugehen. Nimm dir mal eine Konkordanz und studiere mal das Wort Glauben. Es gibt auch jede Menge Bücher, die sich differenziert mit dem Thema Glauben auseinandergesetzt haben und nicht nur in der aller oberflächlichsten, lapidarsten Form. Und auch der Glaube braucht, wie andere Dinge im Leben auch, eine Beschäftigung, ein Training, eine Auseinandersetzung damit, bis du es wirklich im Herzen hast, bis du es in ganzer Erkenntnisbreite auch verstanden hast. Wirklich, ich meine das, es ist jetzt so ein bisschen ermahnt, gebe ich zu, aber ich meine es eigentlich nur lieb in dem Sinne, dass ich es absichern will für euch, dass ihr Vertrauen fassen könnt. Wir Deutschen sind gewohnt, Dinge total gründlich zu studieren. Die deutsche Theologie ist total gründlich, aber bei diesem Glaubensthema sind sofort die meisten sofort weg, indem die das auf der aller oberflächlichsten, fast lächerlichsten Ebene abhandeln. Und das ist kein lächerliches Thema. Glaube ist das Grundwort des Neuen Testamentes, das zentrale, tragende Hauptwort des Neuen Testamentes. Und ich möchte dich ermutigen, setze dich gründlich mit dem Glauben auseinander. Glauben nach biblischem Maßstab. Glauben, vielleicht nimmst du dir Strong's Concordance, da stehen, glaube ich, hunderte oder tausende von Einträgen zu Faith und guckst dich nach Büchern um, wo Leute wirklich mal das Thema Glauben in aller Tiefe und Breite gründlich erarbeiten. Und es ist wie sonst im Leben, wenn du in einem Bereich kompetent sein willst, das braucht in fast jedem Bereich gründliches sich hinein vertiefen, gründliche Auseinandersetzung. Und ich habe viele Beispiele erlebt, wo ich durch Glauben, wenn man es wirklich ergriffen hat, nach guter Auseinandersetzung damit, wie dann das Sichtbare verändert war. Ja, wie auf einmal das Sichtbare anders war. Ich hatte 2 unheilbare Krankheiten, die medizinisch nicht geheilt werden hätten können. Ich bin das im Glauben angegangen, ich habe sie nicht mehr. Ich musste vorher auch regelmäßig da Medikamente nehmen, nehme ich nicht mehr. Ich bin kerngesund. Ich habe vor kurzem einen Fall erlebt, wo jemand vor Gericht kam und es wurden Beschuldigungen erhoben. Derjenige sollte um viele Rechte betrogen werden und ich war da, um auszusagen. Und meine Frau und ich haben vorher gebetet. Es sah von allen Seiten, alle Gutachten, alles ging gegen diese Person. Meine Frau und ich haben gebetet. Ich habe mich morgens ins Auto gesetzt und bin zum Gericht gefahren. Und auf einmal haben alle Seiten ihre Gutachten zurückgezogen. Alles ist in Minutenschnelle kollabiert, was da an negativen, bösen Dingen eigentlich aufgefahren wurde gegen diese Person. Es kollabierte in Sekundenschnelle. Gott ist mächtig, das Sichtbare zu verändern, gegen alle Wahrscheinlichkeit. Und das fällt uns immer so schwer, wenn die Wahrscheinlichkeit nicht danach aussieht, wenn es dem Augenschein nach hoffnungslos ist. Und das ist die Lieblingsbeschäftigung des Teufels, dir Szenarien vor die Augen zu malen, wo du das Gefühl bekommst, ich bin der Vogel in der Schlinge. No way, keine Chance. Das ist die Lieblingsbeschäftigung des Teufels und dagegen hilft Glaube. Vernünfteleien hilft nicht. Oder man kann natürlich vernünftige Lösungen finden, aber ängstliches Grübeln bringt in aller Regel keine Lösung. Der Verstand verkrampft sich dann auch, ist auch mental nicht zu voller Leistung in der Lage. Der glaubensvolle, ruhige Verstand ist zu ganz anderen Leistungen in der Lage. Und es gibt, glaube ich, nicht den Fall, dass einer ängstlich in der Ecke saß und gegrübelt hat, was mache ich jetzt, Hilfe, morgen ist mein Leben vorbei, der dann auf einmal die Lösung hat. Das meine ich habe das jetzt so ein bisschen unpassend lächerlich gesagt. Aber es ist aus Glauben heraus, bieten sich Lösungen an und verändern sich auch real die sichtbaren Dinge. Ich möchte dir Mut machen, in der größten Katastrophe, im größten, unruhigsten Abschnitt deines Lebens ruhig dazustehen, gucken, was sagt denn Gott dazu. Und je mehr du in Ruhe auf Gott vertraust, desto mehr leitest du selber die Lösung ein, die von dem unsichtbaren Gott kommt. Und ich nehme auch geistlich wahr, dass es hier einige Leute gibt, die haben viel geschafft, die haben viel geleistet, aber du hast zu viel Last getragen. Wenn du ehrlich bist, das ging ganz schön auf die Knochen, das ging ganz schön auf die Seele. Da war Druck auf deiner Seele, Jahre, Jahre lang Druck. Auch mit der Option, es nicht schaffen zu können, zu scheitern, da war Druck. Und das hat deine Seele auch gedrückt und hart gemacht und dir nicht gut getan. Und das war wahrscheinlich, diesen Weg so zu gehen, erstmal richtig. Aber ich habe heute die gute Nachricht, Gott will dir die Lasten abnehmen. Gott will dir die Lasten abnehmen und nicht, um deinen Erfolg zu bremsen, sondern er will das übernehmen, den Bereich. Er kann das effizienter, er hat mehr Möglichkeiten, mehr Intelligenz, mehr Kräfte und er will dir helfen, er will dich sichern, er will es gestalten. Und du sollst, wie es heißt, ich werde kämpfen, ihr aber werdet still sein. Gott will, ich glaube, hier sind 5, 6 Leute, denen Gott im beruflichen Bereich schwere Lasten von den Schultern nehmen will. Danach sollst du mehr haben als davor und nicht weniger. Gott will dir schwere, schwere Lasten, die sich in deine Seele gedrückt haben, abnehmen. Oh, ich hätte das Bedürfnis, jetzt mal wieder einen Witz zu machen, weil irgendwie wird dann immer so ernst. Es fällt gerade keiner ein, hat mal einer einen Witz nehmen. Also, dieses Wort gibt es so im Deutschen nicht, aber zusammengenommen aus den Bedeutungsvarianten gibt es eindeutig diesem Satz die Aussage: Die Dinge, auf die wir hoffen, werden durch den Glauben in die sichtbare Realität gebracht. Und das mit Sicherheit. Dieses Wort heißt auch Assurance, Trust, Confidence, also mit Sicherheit, mit völliger Gewissheit. Mit völliger Gewissheit. So. Ich habe den Eindruck jetzt, dass der Bereich soweit in der Theorie deutlich genug geworden ist. Nur noch ganz kurz, hier steht ja Dinge. Nur um das jetzt von der Seite noch kurz abzusichern, Dinge, da könnte man auch meinen, ja, manche sagen das so, na, geistliches, es geht hier nur um spirituelles. Dinge, da steht das griechische Wort Pragma, das bezeichnet, wie es nicht profaner sein könnte, Dinge, Gegenstände. So, aber jetzt will ich da auch mit den griechischen Studien irgendwie mal aufhören. Ich höre nochmal kurz auf den Heiligen Geist. Gott möchte einer Reihe von Leuten hier sagen, es ist Heilung da. Der Heilige Geist tut das Werk und kann deinem Körper vollständige Heilung schenken. Und er wird es tun, Vertrau ihm, vertrau ihm. Gott sagt dir auch, dass das in deiner Ehe nicht so bleiben muss. Es gibt da Lösungen, es gibt Dinge, wir alle können lernen. Und wenn wir sonst wie studiert und gemacht haben, es gibt für uns alle noch Dinge, die wir lernen können und auf einmal funktionieren, Zusammenhänge, Abläufe, Beziehungen. Gott möchte dir Weisheit schenken für deine Ehe und möchte dich und deinen Ehepartnern verändern, sodass ihr nachhaltig glücklich sein könnt und ein Stück weit Garten Eden auf dieser Erde gestalten könnt, statt Kampf, Kampf und Frust und Lieblosigkeit. Gott möchte jetzt Lasten abnehmen. Sie sollen fallen. Sie sollen fallen. Lasten sollen fallen. Im Namen Jesu Christi sollen jetzt Lasten fallen. Lasten fallt. Im Namen Jesu Christi. In Markus 11, 23 sagt Jesus, wir sollen zu den Bergen sprechen und nicht zweifeln und sie werden uns gehorchen und es soll geschehen, was auch immer wir sagen. Die Berge, die hier auf die Schultern von einigen drücken. Ich habe heute den Eindruck, geht es um Männer und Frauen, aber noch mehr heute mal um Männer. Hier sind einige Männer mit schweren Lasten auf den Schultern. Und Bergen am Horizont oder schon ganz nah, wo es scheinbar keinen Ausweg gibt. Jesus hat uns gesagt, wir sollen zu den Bergen sprechen und nicht zweifeln und sie werden sich emporheben und ins Meer sinken. Berge, die ihr hier vor einigen steht, erhebt euch und werft euch ins Meer in dem mächtigen Namen Jesu Christi. Jetzt. Ich spreche Erlösung aus, gerade über den Männern hier, gerade über denen, die beruflich am Anschlag waren. Im Namen Jesu Christi. Seid erlöst durch das Blut Jesu Christi. Einige haben sich auch in anderen Lebensbereichen, teilweise auch in ganz drolligen Dingen, in so skurrile Gedanken führen lassen und der Körper ist angegriffen mit Symptomen und Symptömchen und den verschiedensten Sachen und im Geist ist Verwirrung und Angst und lauter Dinge, die dich insgesamt weich gemacht haben, unsicher, ängstlich. Und Gott möchte dir sagen, dass Jesus dein Fels ist und dass er jenseits aller Grübeleien Kraft und Autorität und Macht hat. Und dass er dein Rückgrat stärken möchte. Du sollst ein Rückgrat haben, das auch, das weich sein kann, aber auch in der Lage, so stark zu sein wie ein Stahl. Im Namen Jesu Christi. Diese Berge oder diese Hügelchen, die auf dich eingeprasselt sind, das Bild passt jetzt nicht ganz, aber das setze ich jetzt sofort, die dich weich gemacht haben. Der Feind hatte auch nur diese Absicht damit. Der hat dir viele komische, teilweise drollige Gedanken gegeben, nur mit der einen Absicht, dich weich zu spülen. Und diese Hügelchen, den gebiete ich jetzt auch im Namen Jesu Christi und ich zweifle nicht. Erhebt euch und werft euch ins Meer im Namen Jesu Christi. Diese Gemeinde soll stark sein und kühn sein und in Vollmacht wandeln. Und Jesus repräsentieren, den mächtigen Sohn Gottes, in aller Liebe und Demut, aber nicht in Schwachheit, nicht in Schwachheit. Und irgendwie spüre ich einen hier, ein Mann, der wirklich irgendwie einen Weg nach oben gegangen ist, der auch Gott gefällt. Aber es war so viel Druck in der Ehe, mit den Kindern, mit den Verwandten, im Beruf. Es war von allen Seiten Druck, 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 Druck. Und das über zig Jahre. Und du bist stark, du weißt es auch. Du bist extrem stark. Aber dieser ganze, ganze Druck, der hat dir das Ergebnis nicht bezahlt. Also du kannst es nicht genießen, weil der Preis eigentlich zu hoch ist. Weil der Preis eigentlich zu hoch ist. Und ich nehme jetzt alle die mit rein, die in den letzten 3-4 Jahren zu viel Druck abbekommen haben, die zu sehr geknechtet, gedrückt wurden, auf den auch teilweise von Menschen zu sehr manipuliert, zu sehr Macht ausgeübt über euch. Ich nehme die ganze große Gruppe jetzt zusammen und sage, die Salbung zerbricht das Joch. Die Salbung zerbricht das Joch. Jesus Christus hat den Preis vollständig bezahlt. Das Joch ist zerbrochen. Sei freigesetzt, sei erlöst. Kein eisernes Joch mehr in deinem Nacken, sondern in deinem Rücken der allmächtige Gott, der alle Möglichkeiten hat. Gott macht das Unmögliche möglich. Gott macht das Unmögliche möglich. Die Berge der Angst und des Druckes und der Sehnsucht, Identität zu finden, nur auf diesem Wege, den gebiete ich jetzt auch. Erhebt euch und werft euch ins Meer. Erlösung jetzt im Namen Jesu Christi, im Namen Jesu Christi. Und Krankheiten, Prostatakrebs, andere Krebssorten, im Namen Jesu Christi. Seid geheilt, ihr sollt geheilt sein, im Namen Jesu Christi. Ergreift das Wort, du sollst geheilt sein. Ich sehe einen, da wird sich in den nächsten 2-3 Monaten die finanzielle Situation klären. Sie wird geklärt sein auf übernatürliche Weise und du wirst fröhlich sein und du wirst Zeugnis geben können. Und ich sehe Ehepaare, die sich mit dem Thema Erlösung auseinandersetzen, die schon lange Christen sind, aber die irgendwie eigentlich doch ihr Leben, ihr Glück völlig weltlich aufgebaut haben. Ich sehe Ehepaare, die anfangen, sich mit Erlösung nach biblischem Maßstab zu beschäftigen und die sich nach einigen Monaten und jahrelang in den Armen liegen und glücklich sind und versöhnt sind, weil die komischen Dinge aufgehört haben, die Kämpfe, die Spiele, die komischen Strategien, alles, was Selbstsucht im Grunde genommen ist und nicht Liebe. Und du hast keinen anderen Weg gefunden, du wolltest dich schützen, du wolltest nicht untergebuttert werden, aber du hast dennoch falsche Wege eingeschlagen und Gott erlöst dich. Die Ehen dieser Gemeinde, aller, die hier sind, sollen erlöst sein in dem mächtigen Namen Jesu Christi. Erlösung nach Gottes Maßstab. Seid erlöst. Es gibt einen Gott, der die Liebe ist und der ist mächtiger als jede noch so ausgefeilte Strategie. Und er bringt das, wonach du dich sehnst. Ich halte jetzt mal kurz inne. Wie lange predige ich eigentlich schon? Ich gehe noch mal kurz in 2. Chronik, Kapitel 20. Ich wollte da eigentlich mich ausführlicher mit beschäftigen, habe den Eindruck, das ist jetzt nicht mehr. Wir haben hier die Situation, dass Josaphat von den Moabitern und Ammonitern, mehreren Stämmen, angegriffen wird und die Lage hoffnungslos aussieht. Und dann kommt durch einen Propheten das Wort Gottes und er sagt, ihr sollt euch, 2. Chronik 20, Vers 15, merkt auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du König Josaphat, so spricht der Herr zu euch, ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Herr, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Ich glaube, dass das eine Message für ganz viele hier ist, mindestens 60%. Nicht ihr kämpft, sondern Gott. Lass die eigenen Strategien, die nicht gut waren, sein. Vertrau jetzt auf Gott und mit ganzer Entschlossenheit. Der kann es. Wir haben das oft aus Mündern gehört, wo wir selber gespürt haben, dass das nicht ganz ernst gemeint war. Gott meint das ganz ernst. Es geht um Reales. Er kann es und es geht um Reales. Es geht hier nicht um Trost, der dir Hoffnung gibt, damit du abends nur gut schlafen kannst. Ein Trost, der nicht das nach sich zieht, was du brauchst, ist eigentlich eher ein Betrug. Du sollst das bekommen, was du brauchst. Und dann Vers 20. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. In dieser Bedrängnis hatte das Volk ein Fasten ausgerufen und aus Gottes Mund, durch Prophetenmund ist dies ausgerufen worden. Gott wird es machen, es wird euch gelingen, vertraut ihm. Und das können wir heute alle mit der Bibel machen. Die Bibel ist Gottes Wort. Es ist eigentlich kein Unterschied, wenn Jesus jetzt hier steht und das sagt oder wenn wir das hier lesen. Es ist wirklich kein Unterschied. Das sind die Worte Gottes. Auch wenn wir das nicht gewohnt sind, da so ernsthaft mit umzugehen. Es sind die Worte Gottes. Und für deine Situation, nimm dir die Worte des allmächtigen Gottes, die du in der Bibel findest und lass sie dir in deine Lebenssituation hineinsprechen. Und dann heißt es hier in Vers 22, sie fingen an mit Danken und Loben. Danken und Loben ist die höchste Form von Glauben, weil dann alle Unsicherheit und alle Angst weg ist. Du kannst, bevor der Sieg eingetreten ist, schon danken und loben, wenn du sicher im Glauben stehst. Die Resultate werden kommen. Wir fangen nicht erst an zu jubeln, wenn die Resultate sichtbar sind. Wir fangen an zu jubeln, wenn wir sie im Glauben ergriffen haben. wenn wir wissen, auf welches Wort wir uns gestellt haben. Du kannst anfangen zu jubeln und dich zu freuen und den Herrn zu preisen. Er hat dich vollständig erlöst. Und dann heißt es hier am Ende, die Völker wenden sich gegeneinander und kommen in ihrem eigenen Hinterhalt um. Und dann heißt es noch, interessanter Nebenaspekt in Vers 25, so nach zwei Sätzen in der Mitte. Sie fanden Vieh in Menge und Güter und Kleider und kostbare Geräte und nahmen sich so viel weg, dass es kaum zu tragen war und teilten die Beute aus, 3 Tage lang aus, denn es war viel. Dieser grundsätzliche Mechanismus, der findet sich immer und immer wieder in der Bibel, im Alten und Neuen Testament. Es ist eine Bedrängnis, wir erleben auch Bedrängnisse im Leben. Und es kommt ein Wort Gottes, das können wir uns heute selber da rein suchen. Hier diese Menschen hier hatten keine Bibel, auf jeden Fall nicht in unserem Sinne. Und dann kannst du danken und loben und den Herrn preisen. Und ich habe den Eindruck, dass das jetzt auch dran ist. Ich weiß, dass jetzt nicht alle so mitgegangen sind, das ist ja auch für einige jetzt ziemlich neu und für einige befremdlich, aber ich weiß, dass andere gespürt haben, dass hier Gott im Spiel ist. Und ich möchte jetzt mit euch einfach da nochmal ein Dankgebet sprechen. Ich möchte loben. Danke, Herr, dass du uns erlöst hast. Danke, dass du deine Kinder erlöst hast. Danke, dass du jedem hier schon viel Gutes getan hast. Und ich danke dir, dass einige jetzt hier vollständigen Sieg erleben werden. Ich danke dir, dass du die belohnst, die dich suchen. Ich danke dir, dass du ein Belohner bist. Ich danke dir, dass du denen Gutes gibst, die dir vertrauen. Ich feiere dich, Jesus. Ich preise dich. Ich rühme deinen Sieg am Kreuz. Ich glaube, einige sehen sich auch danach noch mehr, die Erfahrung der Liebe Gottes zu machen, so die sanfte, ruhige Liebe und nicht so sehr diese Siegestimmung. Ich bete, Vater, dass du ihnen das gibst und sie damit sättigst und nährst. Und ich freue mich, dass du so gerne hilfst. Und ich freue mich, dass wir Zeugnisse hören werden von dieser Gemeinde, wo Gutes getan ist. Effizient Gutes, nachhaltig Gutes. Du bist groß und schön, Jesus. Du bist mächtig erhoben. Du bestehst über allem. Jesus, Jesus, ich preise dich. Ich liebe dich. Jesus, du bist der Wunderbare. Und du hast die Kraft und die Möglichkeiten, alles Gute den Menschen hier zu geben. Und du wirst es tun. Ich preise dich. Halleluja. Danke für deinen Sieg, für deinen großen Sieg an diesen Menschen, die hier heute Morgen sitzen. Amen. Überzogen, ne? War, glaube ich, ziemlich lange.